Ja, wir haben einen Teil des Textes vom letzten Mal von dem modern orthodoxen Kommentar von Michael Zion, wo er versucht, eben nach dem Wortsinn mögliche Deutungen des Kampfes der Juden zu finden. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir bis Seite 6 etwa die Mitte gekommen. Das heißt, ich würde jetzt weitergehen mit dem Text zu den Versen 9, 11 bis 14. Da schreibt er also zu: Achasverosch wendet sich an die Königin mit der bekannten Anredeformel. Was ist dein Gesuch und was ist deine Bitte? Ist die Königin jetzt, nach der Tötung von 500 Feinden der Juden und mit ihnen der 10 Söhne Hamans, beruhigt und ihre Bitte, ihr Volk und ihr Elternhaus zu retten, erfüllt? Der Anredeformel wird diesmal ein Wort hinzugefügt. Und was ist noch deine Bitte? Und sie werde getan. Es scheint, dass man sich deswegen mit aller Vorsicht der Meinung Raschis im Kommentar zum Talmud-Text in Megillah 16b anschließen kann, der in den Worten des Königs einen Hinweis auf Kritik hört, als käme in ihnen Verdruss wegen ihrer wiederholten Bitten zum Ausdruck. So schreibt eben Rashi, er begann zornig zu sprechen. Und vielleicht spielt auch die Formulierung Provinzen des Königs darauf an, dass der König sie daran erinnern möchte, dass dies seine Provinzen, nicht die der Königin sind, und dass sie daran denken sollte, wenn sie eine weitere Bitte äußert. Demgegenüber spiegelt Esthers Antwort ihre stabile Position vor dem König wider. Ihre vorangehenden Bitten an ihn erfolgten, als ihre Identität verborgen war und der Vernichtungsbeschluss über ihrem Haupt und über ihrem Volk schwebte. Damals benutzte sie viele flehende und günstig stimmende Worte, bevor sie ihre Bitten aussprach. Jetzt hat sie es nicht mehr nötig zu flehen oder die Gnade, die sie in den Augen des Königs fand, zu erwähnen. Und sie wendet sich an den König, wie es seine Weisen tun, wenn es dem König gut ist. Ihre Bitte, Esthers letzte Bitte im Buch, ist, dass auch am folgenden Tag, dem 14. Adar, den Juden in Schuschan erlaubt werde, sich gegen ihre Feinde zu versammeln. Was ist der Zweck der Bitte um einen weiteren Tag des Krieges? Den Auslegern des Buches machte diese Bitte Esthers, die als ungezügelte Rachsucht und Ausnutzen ihrer Macht zur Schädigung der Einwohner des Königreiches interpretiert werden konnte, Schwierigkeiten. Manche legten den Kampf als Fortsetzung der Selbstverteidigungsmaßnahmen vor dem langen Arm Hamans des Agagiters aus. So zum Beispiel Ralbak, der sagte, dass der zusätzliche Tag nicht dem Kampf in der Bira Shushan, der Festung des Königs, galt, sondern der Unterstadt Schuschan, in der noch Feinde Israels übrig geblieben waren, denn dort waren die Großen der Nation Amaleks. Und daher bat sie den König um dies. Andererseits bemerkt Rashbam, dass, während der erste Tag zur Selbstverteidigung bestimmt war, der zweite der Abschreckung diente, die Feinde in Furcht zu versetzen, dass sie ihre Hand nicht mehr gegen Israel erheben. Dies war nötig, da, während es für den 13. Adar zwei einander widersprechende königliche Befehle gab, einen zur Vernichtung der Juden und einer, der ihnen erlaubte, für ihr Leben einzustehen, Esther einen Tag erbat, an dem das Gesetz des Tages ausschließlich zugunsten der Juden sei, als Abschreckung gegenüber künftigen Plänen ihrer Hasser. Es liegt Logik darin, dass ein solcher Befehl nur in Schuschan gegeben wurde. Denn es gibt keine Zeit dafür, eine Mitteilung im ganzen Königreich innerhalb eines Tages zu verbreiten. Das Hängen der Söhne Hamans, das heißt ihre Zurschaustellung am Baum oder Holz, die die Strafe für Rebellen gegen das Königtum ist, ist eine öffentliche Erklärung, dass derjenige, der die Juden im Königreich Achaschwerosch töten will, gesehen wird wie einer, der den König selbst töten will. Der König erhört Esthers Bitte und das Gesetz wird in Schuschan erlassen. Und dies zum dritten Mal. Dann geht es in den Versen 15 und 18 um die Zahl der Getöteten. Wie in Kriegsresümees der Antike üblich, wird die Zahl der Getöteten detailliert angegeben. Die Ausleger des Buches sind sich in der Einschätzung der Bedeutung dieser Zahlen uneinig. Ist dies eine große oder eine kleine Zahl? Die Zahlen erscheinen uns furchtbar, schrieb über unseren Vers Professor Shlomo Dov Fritz Gottein. Aber nach den Schreibgewohnheiten jener Tage sind dies außerordentlich bescheidene Zahlen. Wenn wir zum Beispiel im Buch der Chronik blättern, werden wir finden, dass die Kriegsopfer sich dort normalerweise auf Hunderttausende belaufen. Abia, der König von Juda, tötet zum Beispiel 500.000 junge Leute aus Israel, 2 Chronik 13, 17. Die Zahlen im Buch Esther sind wirklich bescheiden und sie sollen bezeugen, dass es nur darum ging, für sein Leben einzustehen. Wie auch immer betont wird, dass sie die Beute nicht plünderten. Das heißt, dass es in keiner Weise ein Angriffskrieg war. Gegenüber diesen Worten Gottains, der in der Zahl der Getöteten keine Übertreibung findet, kann man sagen, dass dasselbe Buch, das übertrieb, als es 180 Tage des Gelages, 6 Monate Einreiben in Myrrhenöl und 10.000 Talente Silber für die Tötung der Juden beschrieb, jetzt auch bei der Zahl der Toten übertreibt. Als dies als Teil der Gattung der Burleske, in der das Buch geschrieben ist. Es scheint, dass die Sprache des Buches versammelten sich und standen ein für ihr Leben, wieder klar machen möchte, dass es sich um Selbstverteidigung gegen Hasser und Feinde handelte. Außerdem erinnert das Buch wieder ein zweites und ein drittes Mal daran, dass die Juden davon absahen, ihre Hand nach der Beute auszustrecken, was bereits oben, Vers 10, gesagt wurde. Das Buch beschreibt das Ergebnis des Krieges mit dem Ausdruck, und sie ruhten von ihren Feinden aus, Noach. Das Ausruhen bedeutet das Finden von Ruhe und Entspannung, wie in den Worten der Klage über Jerusalem. Sie fand keine Ruhe, all ihre Verfolger holten sie ein. Vielleicht kann man in der Wurzel Nun Vafchet auch ein Hinweis auf die Erfüllung des Befehls, das Gedenken an Amalek auszulöschen. Wenn der Ewige, dein Gott, dir Ruhe verschafft, Haniach vor all deinen Feinden ringsum. Die Nachkommen Sauls, der das Andenken an Amalek nicht ausgerottet hat, fanden Ruhe von all ihren Feinden und es gelang ihnen sogar, das Andenken ihres Feindes, eines Nachkommen Amaleks, zu vernichten. Nach den Kämpfen halten die Juden spontane Feierlichkeiten ab, Tage des Gelages und der Freude. Die Juden des Königreichs, die nur am 13. Adar kämpften, ruhten und feierten am 14. Während die Juden von Schushan, die am 13. und am 14. kämpften, am 15. ruhten und feierten. Das Buch, das mit einem doppelten Gelage begann, einem Gelage für alle Fürsten der Provinzen, und einem Gelage für die Leute von Schushan schließt mit einem doppelten Gelage. Eines für die Juden aller Provinzen und eines für die Juden von Schushan. Und so gelangt die Liste der 10 Gelage, die in das Buch eingeflochten sind, an ihr Ende. Hier die erste und fünfte Strophe eines Piyut, einer liturgischen Dichtung, der in der Tradition der nordafrikanischen Gemeinden an den Purim-Tagen gesungen wird. Der Verfasser ist unbekannt, er hieß vermutlich Abraham. Dies ist der Tag, auf den ich gehofft habe, die Rache am Bedränger zu singen. An ihm fand ich, sah ich, Rettung aus der Bedrängnis. Jubeln will ich, groß machen will ich, dem Felsen, der mir Festung ist. Vom Schwert der Taube, nach Jeremia, was das Schwert des Feindes meint, hinein in Freude und Gesang. Schnell, freut euch und jubelt auch, mein Volk, meine Brüder, meine Freunde. Wein, berauschendes Getränk brachten sie jetzt in meine Eingeweide. Bereitet, singt, frohlockt über meine Vergnügungen. Jeder Kreis und jede Provinz in Freude und Gesang. Die erste Strophe beschreibt die Erzählung des Buches mit einem Wortspiel. Der Dichter dankt dem Felsen, Zur, Gott, der vor den Plänen des Bedrängers, Zar, Haman, rettet und aus der Bedrängnis Mizar in die Verteidigung der Festung Mifzar herausführt. In der fünften Strophe geht der Piyut von der Beschreibung des Wunders der Rettung zu den Feierlichkeiten innerhalb der Gemeinde über. Die Freunde sind eingeladen, ihre Eingeweide mit Wein und berauschenden Getränken zu füllen. So betont der Piyut den Übergang, an den das Buch erinnert. Wie sich die Juden versammelten, um für ihr Leben einzustehen, so versammeln sie sich jetzt, um sich gemeinsam zu freuen. Jede Strophe endet mit den Worten in Freude und Gesang, wie es sich für die Purim-Freude in den Gemeinden Israels gehört. Rabbi Moshe Avigdor Amiel, Rabbiner in Antwerpen und ab 1936 Oberrabbiner von Tel Aviv, sah große Bedeutung darin, dass der Tag von Purim als Tag der Ruhe vom Krieg, dem 14. Adar, festgelegt wurde und nicht als Tag des Sieges, der 13. Adar. Die übrigen Völker begehen ihre nationalen Feste an den Tagen des Sieges in Kriegen. Und wir feiern sie an den Tagen der Ruhe, des Friedens. Um uns zu lehren, dass die israelitische Nation den Krieg, den äußersten Hass, hasst. Und auch wenn sie der Erkenntnis nach manchmal keine andere Wahl hat, als die festgelegte Halacha, die niemand bestreitet, anzuwenden, wer kommt, um dich zu töten? Komme ihm zuvor und töte ihn, tut sie es mit großem Bedauern und Kummer. Und daher ist sie nicht in der Lage, diesen Tag zu einem Feiertag und zu einer Zeit der Freude zu machen. Ja, soweit die Auslegung mit den Beispielen aus der Tradition von Michael Zion. Dazu Anmerkungen? Es sieht erstmal nicht so aus. Ja, wenn wir uns also in den Texten beim letzten Mal und eben auch jetzt zu, als Nachtrag, ah doch, vom Chor kommt noch
Ja,
Anmerkung.
doch noch. Ich dachte, vielleicht kommt noch ein anderer hin, hatte gefragt. Ich wollte noch eben zurückkommen. Ich habe mal gefragt über Amalek. Und ich habe ein Wörterbuch schon von aus den 60er Jahren, aber vielleicht ist es dann neue Erkenntnisse. Da steht am Ende, außerhalb der Bibel ist von Amalek nicht bekannt. Also, da fragt
Das
man mal.
dürfte auch bis
Du
heute
hast
noch
mir
stimmen.
gesagt, dass es die doch mal gegeben hat, Amalek.
Ja, also ich würde mich jetzt auch nicht erinnern, dass es außerbiblische Zeugnisse für Amalek gibt. Normalerweise wird in der Forschung aber nicht angezweifelt, dass es vermutlich mal ein solches Volk gegeben hat, als Wüstenstamm oder was auch immer.
Nein.
Aber wie wir auch gleich in den weiteren Texten auch sehen werden, die Frage ist ja weniger, ob es eben noch ein historisches Volk Amalek gibt, das identifiziert werden kann, sondern ob man den Begriff Amalek als auch auf andere Leute, die genetisch gar nichts mit Amalek zu tun haben, übertragen kann. Und das ist eigentlich die kritische Frage, die
Ja,
sich dann
nee, das
stellt.
ist klar. Nein, nein, ich habe nur auch das damals auch gefragt, weil mir das mal gesagt wurde. Wir sind nicht sicher, ob es das Volk gegeben hat. Das so wurde es mir überliefert.
Ja, also
Aber
ich habe
wie
im
bin es?
Gegensatz zu den Philistern zum Beispiel, die ja auch aus außerbiblischen Zeugnissen bekannt sind, ist das, soweit ich weiß, bei Amalek nicht der Fall. Ich glaube nur, dass es schon, also wir können es nicht wissen, aber weil die Amalekiter auch so als normale Kriegsgegner ja auch manchmal im Buch der Richter und in den Büchern Samuel erwähnt werden. Spricht, man könnte sagen, nichts dagegen, grundsätzlich eine historische Existenz eines solchen Volkes anzunehmen, aber wir können es nicht wirklich wissen. Und in
Richtig.
jedem Fall geht schon die Bibel wohl über mehr als ein historisch existierendes Volk hinaus und mit Sicherheit die spätere Auslegung.
Gut, danke.
Herr Müller.
Ja, aber die Begründung für die Ausrottung Amaleks, die ist ja an für sich ziemlich dünnhäutig. Das heißt also, Amalek wird ja praktisch, naja, der Ausrottung freigegeben, nachdem die Israeliten hier den Galut angefangen haben, also den Exodus, und sind dann von Amalek überfallen worden. Das wird hier als Grund angegeben. Wenn ich jetzt aber mal vergleiche, dass also die Israeliten zu der Zeit 430 Jahre in Ägypten versklavt und gequält wurden, und es wird kein Wort davon gesagt, dass die Ägypter ausgerottet werden sollten, dann ist das eine Ermessenssache, die also keinerlei Begründung mehr hat. Warum der kleine Amalek, nur weil er die überfallen hat und das große Ägypten nicht?
Ja.
Das kann man sicher so sehen, dass ja, wir eine gewisse Begründung haben wir, also eigentlich noch nicht in dem Text in Exodus, wo eigentlich nur faktisch gesagt wird, dass Gott ewig Krieg gegen Amalek führen wird. Im Deuteronomium, als dann daran erinnert wird, da heißt es dann eben, weil sie deine Nachhut überfallen haben. Darum sollst du das Andenken Amaleks auslöschen. Aber natürlich, der Angriff von Amalek ist in keiner Weise schlimmer als die ägyptische Sklaverei, man könnte sagen, als die Kriege gegen die Philister, alles Mögliche. Und gerade über die Ägypter wird ja auch im Deuteronomium eindeutig gesagt, man darf die Ägypter in die Gemeinde Israels aufnehmen, wenn jemand den Wunsch dazu hat. Und werden in dem Sinne eigentlich recht positiv dargestellt. Also es ist keine Frage, dass da etwas ist, was eben schon in der Bibel über den Wortsinn hinausgeht. Und ich denke, das ist auch die Basis dafür, dass dann später Auslegungen, die wir ja teilweise schon gesehen haben, kommen, die Amalek als das absolute Böse ansehen, weil es einfach wirklich keinen logischen Sinn macht, diesen einen Angriff als so schlimm zu sehen, dass Gott sagt, dieses Volk muss vernichtet werden. Irgendwo bleibt da ein Geheimnis, mit dem sich eben viele Ausleger und gerade auch die jüdische Mystik auseinandergesetzt haben. Aber ja, es bleibt etwas Merkwürdiges.
Ja.
Ja, Frau Fichtbauer.
Ja, also ich habe gelesen, dass dieses Völkchen oder ein großer Stamm Amalek wohl ein Teil des Königsreichs Edom war, also im Südosten von Israel oder Juda. Also da gab es ja diese Edom und dann Moab und Ammon. Aber dieses Edom ist also dann ja auch zur Chiffre geworden für alles Böse, auch für das Römische Reich, auch für das Christentum. Und der Amalek ist ja ein Teil dieses edomitischen Reiches, soll ja von Esau abstammen. So, und aber historisch nirgendwo, wirklich irgendwo erwähnt, während andere Völker, also wie das Königreich Edom und Moab und Ammon, die sind historisch nachgewiesen. Das heißt, da wird, ja, und dann noch etwas. In der Bischöflichen Akademie gab es eine Tagung unter der Frage, kann sich Gott irren? Denn er hatte ja den Saul zum König gemacht, letztlich. Der sollte es ja sein, über Samuel natürlich. So. Und wegen eines relativ kleinen Vergehens, weil er nicht den König umgebracht hat und weil er nicht alles mit dem scharfen Schwert getroffen hatte, also sowohl den König wie auch die Menschen und auch alles, was es an Vieh gab, wird er von Gott dann bestraft und abgesetzt. Wegen einer solchen relativen Kleinigkeit. Also kann Gott irren. Das hat auch zu tun mit der Geschichte Amaleks. Und wie gesagt, dazu, ich wiederhole mich, gab es eine Tagung. Und da muss man sich ja auch fragen, ja, was soll dieses, ja, wir werden ja über den Amalek noch gleich sprechen, der Inbegriff alles Bösen. Ja, okay.
Also die Frage, ob sich Gott irren kann, die kann man sicher in vielen Teilen der Bibel stellen. Es ist eigentlich auch schon vor der Sintflut, wo es heißt, dass Gott reute es, den Menschen gemacht zu haben. Da kann man sich auch schon fragen, ist ihm da was schiefgelaufen? Konnte er das nicht von vornherein wissen, sozusagen? Also da bieten sich mehrere biblische Geschichten sicher für an. Ja, und ich denke, wir haben hier wieder dasselbe Phänomen eben. Zumindest nach unserem Verständnis ist das Vergehen Sauls nicht so furchtbar groß, dass das diese Strafe rechtfertigen würde. Aber die Bibel ist offensichtlich anderer Meinung. Und das ist, denke ich, Teil dieses Geheimnisses von Amalek und auch eben, wie Sie richtig sagten, andere Völker, die erwähnt werden, wie eben Edom, Moab, Ammon, die sind ja bezeugt. Wir wissen, dass die existiert haben. Und auch da ist gerade das Volk, das historisch nicht bezeugt ist, bekommt eine ganz andere Qualität. Und natürlich genealogisch ist eben Amalek ein Enkel von Esau und zwar von einer Nebenfrau des Sohnes Esaus, was manche Ausleger auch nochmal heranführen, warum er noch schlimmer als Esau ist, weil er aus einer minderwertigen Geburt sozusagen ist. Diese Auslegung gibt es natürlich auch. Ja, also ich denke, fertig werden wir mit dem Problem nicht werden, aber wir können es, hoffe ich, heute zumindest noch einen Einblick darin gewinnen, wie aktuell das heute noch ist. Und ja, ich gewinne auch immer mehr den Eindruck, dass man sich wirklich beim Buch Esther entscheiden muss, wie weit man da Amalek reinlässt oder nicht. Das ist ziemlich entscheidend für die Auslegung. Ja, von daher, wir hatten ja letztes Mal angefangen mit Luthers Kritik am Buch Esther, eben auch, weil es die sozusagen die Rachsucht der Juden zelebriert. Und wir hatten aber auch schon einen Text im Talmud gesehen, der auch ein bisschen Zweifel gezeigt hat, ob es denn wirklich eine gute Idee war, Esther in den Kanon aufzunehmen, weil dort ja eben vom Kampf gegen die Nichtjuden gesprochen wird. Und in der Moderne, im 19., 20. Jahrhundert, vielleicht auch nicht zufällig, gerade unter deutschen und englischen Juden, die recht gut integriert schon waren in die Gesellschaft, finden wir durchaus auch sehr viel Unbehagen mit dem Buch Esther. Ne? Man könnte vielleicht so sagen, nach dem Motto, ist uns etwas peinlich, wenn wir uns integrieren wollen. Ja, da haben wir als erstes Abraham Geiger, einer der Begründer des Reformjudentums in Deutschland, nachdem ja auch heute die in Potsdam die das Rabbinerseminar des Reformjudentums benannt ist. Der schreibt in seiner Einleitung in die biblischen Schriften, da ist ein anderes Büchlein, Esther. Es ist geschmack- und gesinnungslos. Es erzählt uns sicher einen Roman, von dem wir nicht mehr wissen können, wie viel Wahres daran ist. Leopold Zuns, auch einer der wichtigen jüdischen Theologen im 19. Jahrhundert, der Begründer der Wissenschaft des Judentums, hat auch nicht mehr zu sagen als ein merkwürdiges Zeugnis unprophetischen Geistes. Der englische Jude Claude Montefiore, zu der großen Montefiore-Familie gehöre ich, die auch sehr viel philanthropisch im Land Israel tätig war, schreibt in der englischsprachigen jüdischen Zeitung, dem Jewish Chronicle, denen, die das Judentum als eine reine und einfache Religion ansehen und die Juden nur als Mitglieder einer religiösen Bruderschaft, bereitet jedes Fest, dem eine innere und wesentliche religiöse Rechtfertigung fehlt, ernsthafte Schwierigkeiten und Hindernisse. Solch ein Fest ist Purim. Man kann sicher die Angemessenheit öffentlichen Danks an Gott für einen Triumph, den es wahrscheinlich nie gegeben hat oder der, wenn es ihn gegeben hat, sich noch nicht aus der Religion primitiver Rache durch irgendeinen großartigen und bemerkenswerten religiösen Aspekt erhoben hat, bezweifeln. Ich würde es nicht bedauern, wenn ein Fest, das, während es nur das nationale Element im Judentum repräsentiert, selbst dies in seinem unerfreulichsten Aspekt tut, Schritt für Schritt seinen Platz in unserem religiösen Kalender verlieren würde. Ja, und ein besonders scharfer Text findet sich bei dem jungen Shalom Ben-Churin, kurz nach seiner Einwanderung aus Deutschland nach Palästina. Ich bin nicht sicher, ich habe ihn in seinen alten Tagen noch etwas kennengelernt. Ich glaube nicht, dass er damals Purim nicht gefeiert hat. Also da hat sich wohl auch einiges von seinem jugendlichen Eifer bis zur späteren Realität geändert. Aber es ist zumindest ein interessanter Blick, wie ein sowohl recht liberaler als auch zionistischer Jude im Jahr 1938 das Esther-Buch sieht. Ich schlage vor, das Purimfest vom jüdischen Kalender abzusetzen und das Buch Esther aus dem Kanon der Heiligen Schriften auszuschließen. Fest und Buch sind eines Volkes unwürdig, das gewillt ist, seine nationale und sittliche Regeneration unter ungeheuren Opfern herbeizuführen. Stellen Sie doch eine Verherrlichung der Assimilation, des Muckertums, der hemmungslosen Erfolgsanbeterei dar. Tatsächlich ist die Kanonizität des Esther-Buches seit je umstritten. Das Buch Esther ist mir zum Ärgernis geworden. Es ist nicht diktiert vom Geiste der Heiligkeit, sondern es ist das Hohelied der Opportunität. Sein einziges Positivum liegt im Ästhetischen. Es ist eine der genialsten Novellen der Weltliteratur, der nur Cervantes und Kleist in ihren besten Erzählungen nahekommen. Zunächst muss der traditionsgebundene Leser an der Mischehe Anstoß nehmen, die unser Buch durchaus triumphal verzeichnet. Esthers Beweggrund, sich und damit natürlich auch ihr Volk zu retten, ist, dass sie sich persönlich in Gefahr befindet. Sie ist eine schöne, lebenslustige, kluge Frau, die den Weg des geringsten Widerstandes wählt. Was ist einfacher und erfolgversprechender? Sich am 13. Adar den Horden Hamans zu widersetzen oder ungebeten vor dem königlichen Gemahl, dessen Liebe sie sicher ist, zu erscheinen. Aber Esther ist vorsichtig. Sie klagt nicht frei den Übeltäter an. Sie ist nicht erfüllt von der gerechten Sache. Sie wagt möglichst wenig. Sie verschiebt die Entscheidung. Erst nachdem sie sich durch zwei Gastmähler den König gefügig gemacht hat, erhebt sie Klage gegen Haman. Und Achaschwerosch ist nun entrüstet über die Schurkerei, die er selbst gedeckt hat, und gibt den Komplizen Haman sofort preis. Und nun kommt der unangenehmste Teil dieses Buches, eines Buches, von dem der babylonische Talmud im Traktat Moed sagt, dass jeder Jude verpflichtet sei, es zu Purim abends und morgens zu lesen. Der König in seinem starren Traditionalismus kann seinen Pogrombefehl nicht rückgängig machen und überlässt es, unverantwortlich wie stets, Esther und Mordechai, dem Unheil, das er angezettelt hat, zu steuern. Und Mordechai erweist sich als Hamans würdiger Nachfolger. Er ist der Haman mit umgekehrtem Vorzeichen. Verzeiht er großmütig seinen Feinden und amnestiert begangene Gewalttaten? Nichts dergleichen. Revolution mit Erlaubnis der Obrigkeit. Das ist die peinlichste Art von Terror, die man sich denken kann. Terror ohne Risiko. Ein Pogrom, der von der Regierung gedeckt wird, ist um nichts besser, wenn er von Juden begangen wird. Und Esther, die Myrte, wie man eben ihren zweiten Namen Hadassah übersetzen kann, hier zeigt sie sich von einer recht peinlichen Seite. Ein Pogromtag ist ihr zu wenig. Sie will noch einen zweiten und bekommt ihn zugebilligt. Die 10 Söhne Hamans, deren Mittäterschaft keineswegs erwiesen ist, sind zwar getötet, aber das genügt nicht. Noch die Leichen müssen gehängt werden. Das ist Esther. Zuerst skrupellos erfolgsüchtig, dann feige, zuletzt grausam. Hier muss billigerweise allerdings darauf hingewiesen werden, dass ihre Grausamkeit, die uns maßlos erscheint, den Rechtsbegriffen ihrer Umgebung entsprach. Die Juden der Hauptstadt und der Monarchie, wie bereits bemerkt, rächen sich blutig an ihren Feinden und vermerken mit Wohlgefallen die Ziffern der Erschlagenen. Der Chronist ist geschmacklos genug, auf das Wort der Offenbarung, also der Tora, anzuspielen, indem er schreibt, und niemand konnte ihnen widerstehen, denn die Furcht vor ihnen war über alle Völker gekommen. Und da man nun den Spieß ein einziges Mal in der Weltgeschichte umgekehrt hat und die aktive Partei des Pogroms war, ist Jubel und Festschmaus und Freude. Man tut sich viel darauf zugute, dass man nur gemordet hat und nicht auch geraubt. Dieser unehrenvolle Sieg wird zum Fest der geprügelten Sklaven, die einmal zurückschlagen durften. Mardochai und Esther sind sogar auf Unsterblichkeit bedacht. Nicht einmal soll dieser zweifelhafte Sieg gefeiert werden, sondern immer und ewig. Dieses Fest Purim ist das Fest jener Seele, welche die Galut, das Exil, uns einhauchte. Wir wollen frei werden von diesem Geist, frei von diesem Fest, das eines selbstbewussten, aufrechten Volkes unwürdig ist. Unser nationales Fest ist Chanukka, das Fest des Sieges der eigenen Kraft, die ihre Wurzel im Vertrauen auf Gott hat. Und auf die Schrift von Ben-Churin hat Schmuel Hugo Bergmann, auch ein Einwanderer aus dem deutschsprachigen Bereich, aus Prag, Professor für Philosophie an der Hebräischen Universität, geschrieben: Das Purimfest mag als Volksfest hingehen. Als religiöses Fest ist es, glaube ich, nur negativ zu werten. Ich sah kürzlich in den Händen eines Juden aus dem Irak einen Sidur, das ist eigentlich das Wort für Gebetbuch, aber er schreibt eben eine Sammlung von Purim-Gesängen. Es war nichts als ein Rausch der Rache. Nur aus dem tiefen Verfall unseres Volkes und aus dem psychologischen Gesetz der Kompensation lässt sich Purim begreiflich machen. Ja, soweit die kritischen jüdischen Stimmen zum Buch Esther, die in gewisser Weise, würde ich sagen, Luther nicht nachstehen. Anmerkungen dazu? Herr Müller.
Ja, wir hatten ja Sie hatten ja beim letzten Mal schon anklingen lassen, dass diese Art von Geschichtsschreibung mehr den Zweck verfolgt, dem Volk Hoffnung zu machen auf eine spätere, bessere Zukunft. Und ich möchte hier zu diesem Artikel den Titel geben: Es handelt sich an für sich um eine reine Propagandamythologie. Das heißt also, man nimmt und man verschönert eine Quasi-Geschichtsschreibung, um dem Volk die eigene Identifikation schmackhaft und damit natürlich auch stolz zu machen. Und so ähnlich hatten sie es ja auch ausgedrückt. Ja? Und das kommt hier wirklich absolut durch.
Ja, denke, das kann man auch so sehen. Und ja, ich denke auch wirklich in den prägnanten Formulierungen von Ben-Churin werden eben all die Probleme, die in dieser Schilderung des Kampfes der Juden da sind, deutlich, und auch die moralischen Probleme. Also gut, man ist gerettet, aber eigentlich ist da nur der Spieß umgedreht worden, und anstatt dass die anderen die Juden getötet haben, töten die Juden die anderen, und haben wir da wirklich moralisch was mal gewonnen, sozusagen. Das ist die Frage, die hier steht, ja. Frau Fichtbauer, haben Sie sich neu gemeldet oder nein? Die Hand ist noch da, okay. Herr Müller? Sie sind noch stumm geschaltet. Okay. Ja, also das ist, wie gesagt, ich denke nicht zufällig, dass das alles Äußerungen von Juden aus dem deutschen bzw. britischen Sprachraum sind, die eben auch selber schon, sind ja auch Texte, die vor der Shoah geschrieben sind, die selber schon nicht mehr unter Verfolgung gelitten haben, obwohl natürlich sowohl Ben-Gurion als ich glaube auch Bergmann aufgrund der Nazi-Gefahr nach Palästina eingewandert sind. Aber sie haben einfach so dieses Gefühl, dass es etwas ist, was sie moralisch nicht tragen können, diese sich rächen an den Feinden und auch nicht auf diese Art mit Tricks sozusagen. Und von daher tun sie sich schwer mit dem Buch Esther und sicher auch, weil sie eher eine Auffassung eben von Judentum als Religion auch mehr eben im Sinne des Abendlandes haben, als etwas einer geistigen Vorstellung. Und da können sie das Buch Esther nicht so gut unterbringen. Andererseits gibt es auch im 20. und 21. Jahrhundert durchaus Texte, die überhaupt kein Problem haben mit dem Kampf der Juden gegen ihre Feinde und die auch die Amalek-Thematik nochmal groß herausstellen. Ich habe hier zunächst nochmal einen Text gebracht, den auch Michael Zion in seinem Kommentar zitiert, nämlich wie Purim im Frühjahr 1946 nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gefeiert wurde. So sprach Hitler, die Juden werden kein Purim mehr haben. So stand es auf einem Schild, das der Star des Purim-Karnevals im Displaced Persons Lager von Landsberg, Deutschland, 1946, einige Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs war. Die Feiern hatte Boris Blum, einer der Bewohner des Lagers, der das Konzentrationslager Majdanek überlebt hatte, initiiert. Blum erzählte, dass wir im Konzentrationslager nur dank der Hoffnung, die Niederlage Hitlers noch zu unseren Lebzeiten zu sehen, überlebten. Jetzt gab es keine größere Genugtuung, als beim Purim-Karneval auf deutschem Boden dabei zu sein und auch noch in der Stadt Landsberg, in der Hitler sein Buch Mein Kampf geschrieben hatte. Viele der Feiernden wollten durch den Karneval an den Bedränger der Juden die öffentliche Hängung vollziehen, zu der es nicht gekommen war. So berichtet die Lagerzeitung vom 15.03.1946. Am Eingang zum Zentrum des Lagers stand eine Statue. Hitler, der Mein Kampf hielt, an einen Baum gehängt und an seiner Brust zahlreiche Orden und Medaillen. Überall im Lager war Hitler in einer Fülle von Formen und Posen gehängt worden. Ein großer Hitler, ein fetter Hitler, ein kleiner Hitler, mit Medaillen, ohne Medaillen. Juden hängten Hitler an seinem Kopf, an seinen Füßen, an seinem Bauch. Und an jeder Ecke Grabsteine für Hitler, auf denen stand: Hier ist begraben Hitler, möge sein Namen und sein Gedenken ausgelöscht werden. Am Ende der Feiern um 17 Uhr verbrannten Kopien von Mein Kampf. Es war eine Freude, die mit Trauer vermischt war. Als Jannik in der gestreiften Uniform des Vernichtungslagers dastand und ein Kapitel aus dem Esterbuch in der traditionellen Rezitation in herzzerreißender Melodie las, brach unser jüdisches Herz. Die Erinnerung an ein Leben, das einmal war und nicht mehr ist. Unsere zerstörten Häuser. Wie lange noch? Jakob Olejewski, einer der Redner, fasste das Ereignis zusammen. Das Deutschland Hitlers war die Verkörperung des Dschungeltiers. Das Tier ist besiegt, nicht nur für uns, sondern für die ganze Menschheit. Dies ist die wahre Bedeutung des Festes, das wir heute feiern. Ja, das ist die spontane Purim-Interpretation nach dem Sieg über die Nazis. Ein wesentlich mehr durchdachter Text, aber letztlich auch in ähnliche Richtung gehend, von Josef Beer Soloveitchik, einem der ganz großen jüdischen Theologen des 20. Jahrhunderts, noch in Osteuropa in den klassischen Yeshivot erzogen. Hat dann aber auch sein Doktorat in Philosophie in Berlin gemacht und ist noch 1932 vor der Machtübernahme der Nazis in die USA gegangen, wo er dann gelebt hat und zum Begründer der amerikanischen modernen Orthodoxie wurde. Und ich denke, gerade bei einem solchen Mann, der auch diese ungeheure philosophische europäische Bildung hatte, Es ist wichtig zu sehen, wie er mit Amalek eigentlich weitergeht. Und das ist ein Text, der aus einem Vortrag, den er an der Yeshiva University in New York, die er mitgegründet hat, zu Purim gehalten hat. Warum ist Purim ein ewig zu feierndes Fest geworden? Wir hatten ja letztes Mal gehört, dass Maimonides zum Beispiel sagt, Purim wird sogar noch im Gegensatz zu allen anderen Festen auch in den Tagen des Messias gefeiert werden. Also darauf spielt Soloveitschik an. Die Juden machten einige wichtige Entdeckungen. Zuerst entdeckten sie, dass jeder Mensch falsch ist. In klaren Worten, der Mensch ist ein Lügner. Dennoch ist die Frage nicht, ob der Mensch ein Lügner ist oder der Wahrheit verpflichtet. Etwas Ernsteres ist involviert. Die Juden entdeckten, dass der Mensch von Zeit zu Zeit wild wird, zu einem Monster wird und seine göttliche Persönlichkeit durch eine satanische ersetzt. Mit anderen Worten, der Mensch ist fähig, das absolute Böse zu personifizieren und Unmoral als Fundament menschlicher Zivilisation zu verkünden. Diese Entdeckung war eine quälende, traumatische Erfahrung für die Juden in Persien. Und seitdem ist sie eine quälende, schwierige Erfahrung für Juden in allen Ländern der Welt gewesen. Warum? Der Jude glaubte und glaubt immer noch, dass der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Daher gibt es im Menschen einen göttlichen Funken, Nizotz, in jedem Menschen, einschließlich des gewöhnlichen Sünders oder Kriminellen. In seinem tiefsten Innern blieb der Jude dabei, und bleibt immer noch dabei, dass es in jedem Menschen etwas Gutes gibt, etwas von Gott im Menschen wohnt, selbst im Sünder. Der Jude glaubte und glaubt immer noch an den Menschen. Die Möglichkeit der Umkehr und die Erwartung, dass die Menschheit schlussendlich zum Allmächtigen zurückkehren wird, gründen sich auf das Prinzip, dass es im Menschen etwas wesentlich Gutes gibt. Dann begegnete dem Juden in Persien Haman. Das Erwachen war unsanft. Haman bewies ihnen, dass es eine Alternative zum Göttlichsein gibt und dass diese darin besteht, satanisch zu sein. Mit anderen Worten, der Jude in Persien traf auf Amalek. Wer ist Amalek? Er ist nicht bloß ein umherziehender Beduinenstamm. Er ist der Satanmensch. Ein Mensch, der das absolute Böse personifiziert, für den Unmoral zur Norm wird. Der Allmächtige hat Amalek ewigen Krieg erklärt, durch alle Generationen. Zur endgültigen Niederlage Amaleks wird es erst kommen, wenn der Messiaskönig kommen wird. Amalek ist keine Rasse, auch nicht ein Volk oder eine Nationalität. Ich hörte einmal von meinem Vater, seligen Angedenkens, im Namen meines Großvaters, dass jedes Volk oder jede Gruppe, die sich entschlossen hat, das jüdische Volk zu vernichten, als Amalek zu klassifizieren ist. Wer auf seine Fahne schreibt, kommt und lasst uns sie auslöschen aus den Völkern, sodass man sich des Namens Israels nicht mehr erinnert, erlangt den Status Amaleks. Und das Gebot, du sollst die Erinnerung an Amalek auslöschen, ist auf ihn oder sie anzuwenden. Sehr oft ist Amalek oder der Satanmensch erfolgreich darin, Macht zu erlangen und Millionen oder Hunderten von Millionen Menschen unbeschreibliches Leiden zuzufügen. Unsere Generation ist einigen von ihnen begegnet. Dies ist eine Entdeckung, die die Juden im Purim-Drama gemacht haben. Etwas anderes wurde von den Juden entdeckt. Amalek oder der Satanmensch hasst natürlich jeden. Er ist der Feind des Menschen und genießt es, allen Elend und Verletzungen zuzufügen. Aber der Satanmensch oder Amalek befasst sich besonders mit dem Juden. Er hasst den Juden mehr als jeden anderen. Im Hass auf den Juden, im Bringen von Leiden und Schmerz über den Juden und im Schaden, den er ihm zufügt, findet Amalek seine größte Freude. Ganz gleich, welches wirtschaftlich-soziopolitisches Programm der Satanmensch übernimmt, sozialistisch, kapitalistisch, faschistisch, progressiv, reaktionär, agnostisch, säkular oder religiös, klerikal. Der Hass auf den Juden ist seine Hauptsorge. Wie ich vorhin sagte, es war ein unsanftes Erwachen. Die Juden in Persien entdeckten zum ersten Mal, dass der Dämonmensch sie hasst und dass dieser Hass wie ein Vulkan jederzeit ausbrechen kann. Die Amalek-Geschichte der mosaischen Zeit wiederholte sich einmal mehr. Die bloße Existenz des Juden erzürnt den Satanmenschen. Die bloße Präsenz des Juden ruft den Zorn Amaleks hervor. Warum? Echacha, wie? So sagt, wie Esther sagt, wie kann ich ertragen, dass mein Volk getötet wird? Es gibt keine Antwort. Es ist völlig absurd, irrational, verrückt. Aber es ist eine Realität. Irgendwie werden die Juden in Ereignisse verstrickt, die völlig außerhalb des sie Betreffenden liegen. Der Jude entdeckte ein drittes. Der Hass, den er in Dämonmenschen erregt hat, kann in eine Gewalt apokalyptischen Ausmaßes, in einen satanischen Versuch völliger Vernichtung übertragen werden. Haman sagte, aber all dies bedeutet mir nichts, solange ich den Juden Mordechai am Tor des Königs sitzen sehe. Mordechais Gegenwart irritierte ihn. Er konnte ihn nicht ertragen. Daher war es die beste Lösung des Problems, ihn hinzurichten. Ihn und sein ganzes Volk. Ich möchte betonen, dass diese Erfahrung nicht auf das Diaspora-Judentum beschränkt ist, wie es der säkulare Zionismus uns erzählen wollte. Als integraler Teil der jüdischen Erfahrung ist sie eine universale, allumschließende Erfahrung. Für unsere Feinde ist das Problem des Staates Israel nicht nur das Problem der Existenz einer politischen Institution. Der Wunsch arabischer Radikaler ist es, nicht nur den Staat, sondern auch seine Bevölkerung zu vernichten. Viertens entdeckte der Jude, dass die Feindschaft Amaleks, des Satanmenschen, dem Juden gegenüber sich nicht ausschließlich gegen den religiösen Juden richtet, der in seiner Exotik auffallend ist, anders und einzigartig ist. Der Hass umfasst religiöse wie agnostische Juden, den nationalistischen wie den assimilierten Juden, das jüdische Heim, das mit einer Mesusa geschmückt ist und das, das alles Jüdischen entkleidet ist. Der Hass Amaleks ist geräumig genug, um jeden Juden und jedes jüdische Heim einzuschließen und zu umgeben. Unsere Weisen sagen, die Übertragung des Rings von Achashverosch's Finger auf Hamans Finger erreichte mehr als 48 Propheten, eben die Ermahnungsreden der 48 Propheten. Sie einte das Volk. Wir wollen nicht vergessen, dass der Jude während der Zeit des ersten Tempels den Gedanken des gemeinsamen Schicksals nicht kannte, da die Juden in zwei Königreiche geteilt waren, die 10 Stämme auf der einen Seite und Juda und Benjamin auf der anderen Seite. Manchmal kollidierten ihre Interessen und es gab Bürgerkrieg. Für die Zeit des zweiten Tempels wollte Gott ein geeintes Volk. Er wollte nicht, dass es zwei Königreiche gäbe. Wer konnte sie einen? Haman. Er lehrte sie den Gedanken des gemeinsamen Schicksals und der Unmöglichkeit, dem jüdischen Schicksal zu entkommen. Ja, soweit der Text von Soloveitchik. Anmerkungen? Paul?
Ja, ich habe inhaltlich, ich finde es nicht so ein leichter Text, aber ich habe eine Frage bei, ihr gebraucht zweimal den Worten, für Menschen, den Satan-Menschen und Dämon-Menschen. Warum gebraucht er das Satan? Weil Satan ist doch eigentlich, wie in Hiob, der Fragende, der Staatsanwalt ungefähr, also, Gott. Also warum gebraucht er hier das Wort Satan?
Also er schreibt tatsächlich auf Englisch Man Satan, aber ich denke, er gebraucht es so wie wir gewohnt sind, im Deutschen das Wort Teufel oder im Englischen das Wort Devil zu gebrauchen, letztlich nicht als den Ankläger und den gefallenen Engel, den der Satan ist, sondern als das absolute Böse, das zwar schon unter Gott steht, aber schon eine große Kraft ist.
Das ist klar, aber weil ich ein bisschen das gelernt habe, Satan ist eigentlich die,
ja, also
bin ich
das,
das schwierig.
Er weiß das natürlich, so wie es auch im Buch Hiob kommt, aber er benutzt es hier nicht in diesem Sinne, sondern in einem wesentlich stärkeren mystischen Sinne, würde ich sagen.
Okay.
Frau Fichtbauer, melden Sie sich.
Ja, also es lässt sich nicht leugnen, dass wir heute in Deutschland eine massive Welle von Antisemitismus erleben. Das lässt sich nicht leugnen. Und ich habe dieses Aufkommen, dieses Antisemitismus, habe ich geahnt und erlebt, als ich eine junge Frau so etwa vor 15 Jahren gefragt habe, wie ist das bei euch auf dem Schulhof? Das war ein Schulhof hier in Aachen, es war kein Gymnasium. Und da war das Wort Jude, also wieder das gebräuchliche Schimpfwort. Ich kannte das von meiner Schule und von Gymnasien nicht. Also Feindschaft gegen das Judentum. So, aber der Satanmensch und Amal, also ja, und dann habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Das war in den 90er Jahren. Da gab es diese massive Welle von Antisemitismus, die wir jetzt beklagen, gab es nicht. Da hatte im Gymnasium St. Leonhard, wo mein Verwaltgeschäft war und er deshalb also die Schlüsselgewalt hatte, da war ein ja, da waren also jüdische hatten sich jüdische Mitbürger versammelt und der Vorsitzende damals, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, Professor, er hieß der König, ich weiß es nicht, hielt einen Vortrag und zwar über den Antisemitismus in Deutschland. Und mein Mann und ich waren die einzigen Nichtjuden bei allen Zuhörern. Und mein Mann und ich, wir schauten uns verwirrt, völlig verwirrt an und sagten, was läuft hier, was ist hier los? Nämlich, alle, die anwesend waren, die waren ja auch jetzt von aus der UdSSR wiedergekommen, das ist so Anfang der 90er Jahre gewesen, alle fühlten sich damals total bedroht. Mein Mann und ich, wir haben uns angeschaut und haben gesagt, erleben wir hier eine kollektive Psychose? Wirklich. Wir haben es nicht verstehen können. Wie gesagt, das liegt 30 Jahre zurück. Heute hat sich die Situation geändert, aber damals nicht. Das heißt, dieses Gefühl des Bedrohtseins und das andere, das sind die Satanmenschen, das hält sich so durch. Und ich weiß nicht, ob man die Satanmenschen ja so kollektiv immer in den anderen sehen darf, wie das hier eigentlich auch vorkommt. Also das sind so meine beiden Erfahrungen. Wie gesagt, liegt einige Jahre zurück. Für heute würde ich das nicht mehr sagen, was wir damals so empfunden haben. Aber ja, die anderen sind alles Satanmenschen und wir sind bedroht. Es ist zu verstehen von dem, was, ja, das war jetzt, sagen wir mal, 1990, was 45 Jahre vorher passiert war. Aber wir hatten das Empfinden, dass diese Einschätzung und auch hier die Einschätzung hier eigentlich zu weit geht.
Ja, ich denke, das ist genau die kritische Anfrage an den Text von Soloveitchik. Kann man das wirklich so sagen, dass man dem jüdischen Schicksal nicht entgehen kann und dass die Juden immer wieder, auch ohne dass sie irgendwie selber was dazu getan haben, immer wieder verfolgt werden? Aber erstmal Herr Müller hatte sich noch gemeldet.
Ja, also ich möchte das ein bisschen relativieren, weil wenn ich mir überlege, wie stark in Deutschland der Antisemitismus ist und wenn ich dem gegenüberstelle, wie stark bei uns der Rassismus angewachsen ist, dann weiß ich nicht, wo der Stärkere, also wo der Schwerwiegendere liegt. Weil das Wesen des Anti-Denkens liegt in unserer eigenen Sicherheit. Wenn ich mich unsicher fühle, dann suche ich irgendwo eine Schuld. Wir denken mal an den Sündenbock von Israel zum Beispiel. Und wir dürfen nicht vergessen, das Wesentliche dieses Anti-Aufkommens ist immer das Anderssein. Nicht so sehr, dass es ein Jude ist, sondern dass es einer, der ist anders als ich. Und vor dem habe ich zunächst mal Angst. Und wenn ich dann selbst noch in einer wirtschaftlichen, nicht so sicheren Lage bin, wie wir alle, unsere Sorgen werden ja immer größer. Warum auch? Dann suchen wir unbewusst einen Schuldigen. Es könnte daran liegen, ohne dass wir uns darüber groß Gedanken machen. Dann ist auf einmal der Nachbar, mit dem ich mich 10 Jahre gut verstehe, aber nein, es ist ein Syrer oder sonst was. Ich sage, der könnte dran schuld sein. Und das ist das meiner Ansicht nach das Wesentliche, weil wir wirklich in einem Dualismus leben. Überall.
Ja, ich denke auch, dass das ganz wichtig ist zu sehen, dass eben heute ist neben Antisemitismus, ist Rassismus, Islamophobie und alle möglichen Formen, den anderen als nicht legitim zu sehen, gibt.
Abzuwerten,
Und das
ja.
ist sicher auch etwas, was sich geändert hat, denn jahrhundertelang waren in Europa die Juden eigentlich die einzige Minderheit. Und von daher haben sich logischerweise hat sich alles auf sie bezogen. Und natürlich gibt es auch in der christlichen Theologie eine Menge Gründe dafür, aber weil eben heute noch ganz andere Minderheiten in Europa leben, ist das Phänomen, denke ich, auch viel weiter geworden. Und man kann es wirklich nicht mehr nur noch auf Juden begrenzen. Was natürlich, ich meine, in gewisser Weise sagt ja Soloveitchik, natürlich ist Amalek oder der Satanmensch der Feind der ganzen Menschheit. Also in dem Sinne könnte man das eventuell ausweiten. Aber ich denke auch, es ist auch eine Frage, und das ist eine Frage, die auch in jüdischer Geschichtsschreibung dauernd aufkommt. Schreibe ich eine jüdische Geschichte, indem ich sage, wir sind einfach immer Opfer, eigentlich völlig egal, was wir tun, und wir können auch nichts daran ändern? Oder sehen wir uns doch jeden einzelnen Fall von Judenverfolgung konkret an? Und gucken, was die soziologischen, historischen Hintergründe dafür waren. Was nicht heißen muss, dass die Juden dann schuld dran waren, aber diese Aussage, wie sie Soloveitchik macht, dass Juden in Ereignisse verstrickt werden, die völlig außerhalb des sie Betreffenden liegen, kann man sicher nicht in jeder Judenverfolgung so sagen. Also man kann es über den Nazis in gewisser Weise sagen, aber da gibt es auch gerade auch israelische Forscher, Israel Yuval zum Beispiel, mittelalterlicher Historiker, der sogar den Mut hatte zu sagen, die Ritualmordanschuldigung, also die Anschuldigung, dass Juden christliche Kinder getötet haben, um mit deren Blut die Brote für Pessach zu backen, das waren nicht nur völlig absurde Hirngespinste, die Christen hatten, sondern das hat auch was mit einer jüdischen Märtyrerideologie während des ersten Kreuzzugs zu tun, wo Juden es vorgezogen haben, ihre eigenen Kinder zu töten, anstatt sich taufen zu lassen. Und also auch, was natürlich nicht rechtfertigt, später die mit den Ritualmordanklagen zu kommen, aber irgendwo zu sagen, das ist nicht einfach verrückt und es hat und man muss ja gucken, was sozusagen die soziale, politische oder auch theologische Position von Juden ist, um gewisse Verfolgungen zu verstehen auch. Und zu sagen, in gewissen Fällen gibt es eben ja auch Gründe, oder man kann es in Polen bei dem Pogrom an Juden sagen, dass die Juden eben, in gewisser Weise kann man sagen, das Pech hatten, aber sie waren eben eine Kraft zwischen dem polnischen Adel und den ukrainischen Bauern. Und von daher die ukrainischen Bauern, die sich ausgebeutet gefühlt haben, haben sich dann eher an die Juden als gegen den polnischen Adel gewandt. Und das hatte etwas mit wirtschaftlichen Strukturen zu tun. Und das sind alles Dinge, die Soloveitchik hier ausschließt. Und da tue ich mich auch durchaus schwer, grundsätzlich zu sagen, das ist einfach unser Schicksal und da können wir nichts für oder gegen tun. Kor.
Ja, ich weiß nicht, ob es richtig damit zu tun hat. Ich zweifle da ein bisschen, weil ich, aber weil Herr Müller das mit dem Rassismus angesprochen hat, es wird immer gesagt von die Einwanderer in Deutschland, die Niederlande auch, die müssen sich anpassen. Und ich denke mich die ganze Zeit oder schon länger von, ja, das haben wir Niederländer auch gemacht in Indonesien, uns angepasst an die Situation da oder in Amerika oder wo wir gewesen sind als Kolonialisten. Also, was haben die Menschen da gelebt und was für Angst haben die gekriegt, wenn da die Niederländer oder die Portugiesen oder die Spanier in Südamerika oder die Deutschen, die wohl etwas kürzer, aber die haben ganz nicht anders gehandelt als die Niederländer und die Engländer und die, ja, ich kann die ganze europäische Länder anrufen, die das getan haben. Also ich weiß nicht, ob es damit auch was zu tun hat, aber ich finde das immer, wenn das gesagt wird, sie müssen sich anpassen. Ja, das haben die ganz gut getan als Kolonialisten in Indonesien und in Indien und ich weiß nicht wo. Aber ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, etwas zu tun hat mit der Diskussion hier.
Ja, also mir kommt dazu auch, man kann ja gerade über deutsche und ich denke auch über niederländische, englische, französische, österreichische Juden sagen, die hatten sich ja perfekt angepasst. Für die war Deutsch oder Französisch oder Englisch ihre Kultur und eigentlich, wenn man nicht wusste, dass jemand Jude war, konnte man es an seinem Verhalten nicht sehen, auch wenn man vielleicht zufällig wusste, der geht am Schabbat in die Synagoge. Also da haben wir einen Fall, sie haben sich angepasst, aber es hat ihnen auch nicht geholfen, sozusagen. Also auch das zeigt vielleicht, ja, wie viel Heuchelei auch in so einer Behauptung ist. Ist denn nun jetzt heute ein türkischstämmiger oder ein syrischstämmiger Mensch, der in Europa lebt, wenn er jetzt schon fließend Deutsch spricht und vielleicht auch angezogen ist, wie Eingeborene angezogen sind, ist er damit akzeptiert oder bleibt er trotzdem ein Türke oder ein Syrer? Ich denke, das ist auch die Frage. Anita.
Ja, ich wollte noch mal, also diese interne jüdische Auseinandersetzung zu dieser Frage ist das Böse das absolut Böse und gibt es dieses dualistische Prinzip oder oder ist es nach Hannah Arendt, ist das Böse banal? Das war ja die große Auseinandersetzung, da hat Hannah Arendt sich ja ganz viele Feinde auch zugezogen. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, geht es eigentlich immer darum, diese Strukturen aufzudecken, dass hinter diesem Bösen konkrete Interessen stecken und dass es viel zu einfach ist zu sagen, es gibt das Böse schlechthin und sondern dass dahinter klare Interessen stecken. Und ich meine, das ist ja das, was jetzt gerade ziemlich deutlich wird, dass Politik instrumentalisiert wird zu wirtschaftlichen Interessen. Das ist ja das, was gerade Amerika vormacht. Und da spielt es überhaupt keine Rolle. Da kann es heute der Jude, morgen der Mexikaner, wer auch immer sein. Es spielt wirklich keine Rolle. Es kommt immer darauf an, mit wem man sich da verbündet. Und deswegen finde ich darin auch eine gewisse Gefahr. Das liegt natürlich nahe, weil man es sich, also ich sag mal, diese Ungeheuerlichkeiten von Verfolgungen, die will man sich ja, ist ja irgendwie entfesselt. Auch das will man sich irgendwie auch erklären können. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber das, was dahinter steht, im Grunde genommen, der Hass, der geschürt wird, der dient einem wirtschaftlichen Interesse. Das ist, glaube ich, immer so gewesen. Das ist im Mittelalter schon so gewesen. Das ist in der Antike so gewesen. Ja, und das, finde ich, kommt darin einfach nicht genügend zum Ausdruck. So. Und
Das finde ich daran schwierig, weil das dann auch eben diese Täter-Opfer-Geschichte hat und es eben nicht aufgezeigt wird, dass da komplexere Strukturen dahinter stecken. Das finde ich schwierig.
Ja, und ich denke auch, damit wird man irgendwo auch fatalistisch. Das Böse ist halt da und wir können es nicht ändern und können nur
Ja.
hoffen, dass uns Gott vielleicht wiederhilft, aber es gibt eigentlich keinen Weg, daraus herauszukommen. Und das denke ich, ist auch sehr schwierig. Also Soloveitchik ist jemand, der in seiner gesamten Theologie enorm schätze, auch ja, in seiner gewissen negativen Theologie, aber wenn er hier über Amalek redet, wird mir ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Und wir werden gleich auch beim nächsten Text noch sehen, wie ganz anders das eben nochmal im heutigen Israel ist und die Sache noch schwieriger macht.
Darf ich vielleicht ein kleines Erlebnis beitragen?
Ja,
Ja,
bitte.
also ich war im Sommer in Wien und sah dann vor mir einen Mann, den ich als Juden identifizieren konnte. Der ging vor uns auf der Straße und auf einmal ging der nach links. Rechts war ein Schaufenster, links in eine Tür rein und war verschwunden. Und das hat mich schockiert, weil ich gedacht habe, jetzt machen sich die Juden unsichtbar. Man konnte nicht sehen, dass der dass der in eine Synagoge ging. Ich hatte also den Eindruck, da ist nur eine Tür und sonst gar nichts zu sehen. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Aber ich hatte ihn vorher ja etwas beobachtet, wir gingen hinter ihm her. Und dann hat mich dieses Erlebnis schockiert, weil ich gedacht habe, schau mal, sie machen sich unsichtbar.
Also ich habe
Ja.
schon über Bekannte gehört, dass zurzeit Juden in Deutschland, Österreich, der Schweiz normalerweise sich nicht so kleiden, dass man sie als Juden erkennen kann. Also auch Leute, die normalerweise eine Kopfbedeckung tragen würden, dann zumindest keine Kippa oder irgendeine Form von Mütze tragen. Aber sie sagen ja, dass sie ihn ja als Juden identifiziert haben. Also es klingt so ein bisschen einerseits ja erkennbar, aber vielleicht die jüdische Institution nicht. Ich habe selber 4 Semester in Wien studiert und ich erinnere mich, mitten im Zentrum von Wien liegt die Hauptsynagoge, die aber eigentlich schon sehr eindeutig zu erkennen ist. Aber es gibt auch noch einige andere Synagogen, also ich glaube auch gerade der ultraorthodoxen Juden, das kann durchaus sein, dass die eher so ein bisschen verborgener sind. Und ja, man da schon auch Interesse hat, nicht aufzufallen und auch nicht Gefahr für Institutionen heraufzuführen. Das, ja. Frau Heretsch.
Ich erlebe auch sehr viel Ausgrenzung gegen muslimische Menschen. Das ist eine verrückte Zeit im Augenblick. Und ich glaube, es ist eigentlich wichtig, dass sich Religionen oder religiöse Menschen wieder auf den Kern ihrer Botschaften beziehen, dass sie Positionen nehmen. Also wir vom Christentum für Glaube und Freiheit und das auch nach außen sehr, sehr deutlich sagen und auch leben und auch Schutz miteinander suchen für die Religionen, die im Augenblick sehr stark im Fokus sind und angegriffen werden.
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig und auch wirklich nicht in Abneigung gegen Muslime, gegen Antisemitismus auszuspielen. Also es gibt bei manchen Israelis die Tendenz, ja, ist doch eigentlich ganz gut, wenn in Europa die Rechtsradikalen an die Macht kommen, denn die sind genau wie wir gegen die Muslime, ohne sich klarzumachen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der den Islam hasst, der nicht gleichzeitig auch Antisemit ist. Außer wenn er Jude ist, vielleicht, aber das, für israelische Juden könnte das manchmal zutreffen. Aber Im Normalfall, weil es eben das klassische Programm ist, den anderen zu hassen. Und es ist letztlich egal, ob er Muslim oder Jude ist. Und von daher würde ich auch sagen, man muss beides gemeinsam bekämpfen und nicht zu sagen, wir brauchen nur das eine.
Ja, es gibt einem ja auch eine gewisse Stärke, wenn ich sagen kann, den hasse ich wie die Pest.
Ja.
Ja.
Frau Fricke.
Ich will noch eine Anmerkung machen. Im Jiddischen gibt es den Begriff, wenn man was Freundliches zu Menschen sagen will, sei Mensch, einfach
Ja.
Mensch. Und ich denke, vor all dieser Geschichte, die da ist, finde ich das eigentlich unheimlich tröstlich, dass ja, man daran arbeiten sollte, Mensch zu sein. Und nicht diese negative Seite ja auch nicht rauskitzeln lassen zu dem, was in der Zeit jetzt ja möglich ist und angeboten wird. Das wollte ich nur sagen, bei diesem Begriff des Mensch finde ich einfach schön. Und da sollten wir als Menschen auch zu stehen.
Ja.
Das finde ich. Danke.
Zum
Ja, das ist
Menschsein
sicher
gehört
ein
nun mal
ganz
das
wichtiges
Teufelchen in
Erbe.
einem.
Ja, Herr Müller?
Ich sage, zum Menschsein gehört nun mal das Teufelchen in einem. Ja.
Das heißt, muss man dafür sorgen, dass es ein Teufelchen bleibt und nicht zum Teufel wird.
Genau, genau.
Ja. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Erbe wirklich der jiddischen Kultur, dass man eben für jemanden, der eine gute Person ist, nicht sagt, ein guter Jude, sondern ein Mensch zu sein. Das ist, da denke ich, steckt so eine wichtige Philosophie hinter. Ja, mit dem Text von Soloveitchik hatten wir immer noch jemanden, der in den USA gelebt hat und zwar sich schon auch als Zionist verstanden hat, aber in gewisser Weise ja doch die Geschehnisse in Israel von außen betrachtet hat. Der folgende Text von Eliot Horowitz zeigt uns ein bisschen deutlicher, wie heute wirklich in Israel mit der Amalek-Metapher umgegangen wird und zeigt vielleicht die wirkliche konkrete Gefahr, die darin liegt. Das ist ein Buch, das er geschrieben hat, wirklich über überhaupt, wie das Purim-Fest im Laufe der Geschichte, auch zu Zeiten, wo Juden verfolgt waren, durchaus auch ein Ventil war, um Aggressionen gegen die anderen loszuwerden. Und im Staat Israel hat das natürlich eine andere Qualität angenommen. Und er beschreibt das sehr eindrücklich und auch etwas persönlich in dem Vorwort zu dem Buch, wo er schreibt, im Frühjahr 2004 berichtete Jeffrey Goldberg, nach seinem Namen anzunehmen, dass er Jude ist, in The New Yorker von einer Reihe beunruhigender Interviews, die er vor kurzem mit jüdischen Siedlern in der Westbank und in Gaza, damals gab es ja noch die Siedlungen in Gaza, die ein Jahr später durch Sharon geräumt worden sind. Die Palästinenser sind Amalek, sagte ihm Benzi Liebermann, der Vorsitzende des Rats der Siedlungen. Wir werden sie vernichten, fuhr Liebermann fort. Wir werden sie nicht alle töten, aber wir werden ihre Fähigkeit, als Nation zu denken, vernichten. Wir werden den palästinensischen Nationalismus vernichten. Und Moshe Feiglin, ein führender Aktivist der Likud-Partei, also Netanjahus Partei, sagte Goldberg, die Araber nehmen ein typisch amalekitisches Verhalten an. Ich kann das nicht genetisch beweisen. Aber dies ist das Verhalten von Amalek. In seinem Artikel für The New Yorker verteidigte Goldberg galant die jüdische Tradition, indem er, wieder nicht ganz korrekt, feststellte, dass das Gebot, die Amalekiter auszulöschen, vielleicht das am meisten ignorierte Gebot der Bibel ist. Er meinte nicht, dass die Bibel selbst es ignoriert, sondern dass die Rabbiner, die das Judentum gestaltet haben, und die, nach Goldberg, sich kaum dahin bringen konnten, die Todesstrafe für Mord gut zu heißen, nicht davon zu reden, Genozid gut zu heißen, das moralische Problem lösten, indem sie erklärten, dass die Amalekiter nicht mehr existieren. Dies ist jedoch offenkundig falsch. Nicht nur, dass die Rabbiner, die das Judentum gestaltet haben, das heißt die Weisen des Talmud, nie eine solche Behauptung aufstellten, sondern selbst Maimonides legte in seinem großen Kodex des 12. Jahrhunderts, dem Mishneh Torah, nahe, wie viele Kommentatoren bemerkt haben, dass anders als die 7 Völker des antiken Kanaan, die ebenfalls durch biblisches Gebot zur Auslöschung verurteilt waren, die Amalekiter immer noch existieren und zuschlagen. Was hat all dies mit dem Verhältnis von Israelis und Palästinensern im 21. Jahrhundert zu tun? Sehr wenig oder sehr viel, je nachdem, wie man den Begriff Amalekiter definiert. Wenn er genealogisch definiert wird, haben die Palästinenser als Araber und in biblischen Begriffen Nachkommen Ismaels, Isaaks Halbbruder, keine Beziehung zu Amalek, dem Enkel von Isaaks älterem Sohn Esau. Tatsächlich verbanden die Juden jahrhundertelang Amalek mit dem Römischen Reich und dessen christlichen Erben. Wenn Amalek jedoch als moralische oder metaphysische Kategorie gesehen wird, eine Vorstellung, die im jüdischen Denken erstmals im Mittelalter auftauchte, können Palästinenser als Amalekiter klassifiziert werden. Dies ist es offensichtlich, was der in Australien geborene Fakelin meinte, als er Jeffrey Goldberg sagte, dass, obwohl er die Araber nicht genetisch mit Amalek verbinden könne, ihr Verhalten typisch amalekitisch sei. Einige Monate später veröffentlichte Goldberg einen kurzen Artikel in der New York Times, Schützt Sharon vor der Rechten, da geht es eben auch um die Frage der Evakuierung der Siedlungen von Gaza, der mit der Beschreibung einer Beschneidungszeremonie, an der er vor kurzem teilgenommen hatte, begann. Die Zeremonie hatte in einem als Synagoge dienenden Wohnwagen eines Außenpostens neben einer jüdischen Siedlung in der Westbank stattgefunden. Es war nicht überraschend, dass der junge Vater, ein Ziegenzüchter, als er aufstand, um zu sprechen, Gelegenheit fand, das in seiner Sicht aktuelle Thema Amaleks aufzubringen. Ich blicke auf unser Leben heute und was Amalek tun will, ist, das Volk Israel zu verschlingen. Dann fügte er, indem er ein Bild benutzte, das zuerst im Sohar, dem mystischen Bibelkommentar, entwickelt wurde, hinzu. Das ist die Schlange. Das ist die Schlange. Wir hatten ja den Text zu Haman, der mit der Paradieseserzählung verbunden wurde. Das steht da auch im Hintergrund. Goldberg wandte sich dann an eine junge Bekannte, die neben ihm saß. Ayelet, eine schwangere, verheiratete Teenagerin, die einen langen Rock trug und ein halbautomatisches M16-Gewehr hielt, und fragte sie, ob sie denke, dass Amalek heute lebt. Natürlich, antwortete sie, und zeigte auf eines der in einiger Entfernung liegenden arabischen Dörfer. Der amalekitische Geist ist überall, fügte sie hinzu. Es sind nicht nur die Araber. Als Goldberg sie fragte, wer noch zu Amalek gehöre, antwortete sie, Sharon ist nicht Amalek, aber er arbeitet für Amalek. Die Teenagerin Ayelet war kaum die erste jüdische Ideologin, die nahelegte, dass falsch geleitete Mitjuden mit Amalek verbunden sein könnten. Ironischerweise wurde diese Einstellung von einem solch leidenschaftlichen Gegner des Zionismus wie dem bekannten litauischen Talmudisten Elchanan Wassermann vorangebracht, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts behauptete, dass Amalekiter unter solchen Juden gefunden werden können, die das Joch der Tora abgeworfen haben, sowohl in der Diaspora als auch im Heiligen Land. Im späten 20. Jahrhundert wurde der Begriff jüdischer Amalekiter erneut in Umlauf gebracht und fand zum Beispiel Ausdruck in einem Artikel des Bar-Ilan-Professors und Einwohners der Westbank Hillel Weiss, der in Hatzofeh, der von Israels nationalreligiöser Partei herausgegebenen Zeitung, zu Purim 1994 erschien. Am selben Tag eröffnete Dr. Baruch Goldstein, ebenfalls Einwohner der Westbank, mit seinem von der Armee ausgehändigten halbautomatischen Gewehr das Feuer auf Dutzende Muslime, die in der Moschee der Patriarchengräber in Hebron beteten, und tötete 29. Ich lebte zu dieser Zeit in Jerusalem, kaum eine Stunde Fahrt nördlich von Hebron, und arbeitete an der hebräischen Version eines Artikels über die Geschichte der Purim-Gewalt, der Ursprung dieses Buches wurde. Die Vorstellung, dass, während die Nachrichten in manchmal einander widersprechenden Bruchstücken über das Radio kamen und ich die rauen Festlichkeiten im Zentrum Jerusalems unvermindert weitergehen sah, es eine klare Verbindung zwischen vergangenen Purims und dem gegenwärtigen gab, war sowohl anregend als beunruhigend. Mir wurde klar, dass sich ein weiteres Kapitel in die Geschichte von Purim eingeschrieben hatte. Ja, und in dem Zusammenhang auch noch ein Text, der sich der Identifizierung mit Amalek stark entgegenstellt, von Professor Asser Kascher, Professor Emeritus für Philosophie, der sich gerade mit sehr viel praktisch angewandter Philosophie befasst hat und unter anderem auch den sogenannten ethischen Code der israelischen Armee mitverfasst hat. Und er schreibt zu dem Thema: Ich bin nicht bereit, unsere Zeit als eine weitere Etappe in der Geschichte der Kämpfe Amaleks gegen das jüdische Volk anzusehen. Amalek hat in bestimmten Epochen der Geschichte des jüdischen Volkes eine Rolle gespielt. Die Ausweitung der Metapher Amalek von einem Wüstenstamm, der Israel an seiner Nachhut angreift, auf jeden einzelnen Hasser des jüdischen Volkes ist ethisch abzulehnen. Nachdem die Tora die Kriege gegen Amalek beschreibt, gibt sie Anweisungen zum Genozid. Dieser Geist des Genozids dient uns tatsächlich nicht zum Ruhm. Unsere Weisen seligen Angedenkens hatten bereits die Einsicht, diesen Abfall aus der Geschichte des jüdischen Volkes zu entfernen, und sagten: Sancherib stieg hinauf und brachte die Nationen durcheinander. An einer Stelle sagten sie, dass die Nachkommen Hamans des Agagiters Torah-Studierende in Bnei Brak waren. Nicht nur, dass wir nicht wissen, wer Amalek ist, sondern ein Teil Amaleks sind bereits wir. Daher gibt es keinen Amalek mehr. Unsere Weisen seligen Angedenkens haben diese Kategorie aus der Geschichte des jüdischen Volkes ausgelöscht. Ja, ich denke, das sind auch nochmal zwei sehr provozierende Texte, die zum Weiterdenken anregen. Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, ich habe meine Frage zu diesem, dass Amalekiter unter solchen Juden gefunden werden können, die das Joch der Tora abgeworfen haben. Wie steht das Judentum zu ihren eigenen Atheisten?
Also wenn man es aus der Sicht der Halacha sieht, jemand, der sich selber, also sozusagen der religiös aufgewachsen ist und sich selber entschlossen hat, nicht nur das eine oder andere Gebot nicht mehr einzuhalten, sondern alles von sich wirft, ja, wäre letztlich ein jemand, der in einer Formulierung in Sanhedrin heißt es, der keinen Anteil an der kommenden Welt hat. So könnte man vielleicht sagen, also gilt schon, gilt als was ganz Schlimmes. Das ist sozusagen nicht mehr, nicht, wenn jeder sündigt, und das lässt sich überhaupt nicht verhindern, aber wenn jemand sozusagen die ganze Tora abwirft, das ist etwas, wenn er vor seinem Tod nicht mehr umkehrt, würde man sagen, er hat keinen Anteil an der kommenden Welt. Also hat im Grunde genommen seinen Seelenheil verspielt.
Und in dieser
Wenn es Leute sind, die das selber sozusagen nicht schuld sind, also sagen wir Kinder von nicht religiösen Juden, also die schon von vornherein nicht religiös aufgewachsen sind und sich nie selber aktiv entschlossen haben, die Tora nicht zu halten, die werden als entführte Kinder, also unter die Goyim entführte Kinder gesehen, sozusagen, die ohne ihre eigene Schuld, ohne Tora aufgewachsen sind und würden in dem Sinne nicht verantwortlich gemacht werden.
Werden sie toleriert?
Also meine, das klassische Beispiel ist, dass an Yom Kippur, Yom Kippur-Liturgie am Abend von Yom Kippur beginnt damit, Gott hat erlaubt, mit den Sündern zu beten. Also da ganz klar zu sagen, heute am Versöhnungstag dürfen alle kommen und mitbeten. Und auch für die Frage, ob jemand zu den 10 religionsmündigen Personen, die man für ein öffentliches Gebet braucht, zugerechnet wird, da fragt keiner, wie jemand Gebote einhält. Da würden sich auch orthodoxe Juden mit einem völlig assimilierten, nicht praktizierenden Juden zufrieden geben, wenn er einfach sagt, ich bin von der jüdischen Mutter geboren, würden sie ihn zu den 10 Personen dazu rechnen. Also in dem Sinne kann man ja sagen, dass sie akzeptiert sind, aber...
Also Atheist ist automatisch ein Sünder.
Wenn er sich selber entschlossen hat, es zu werden. Ja, das wäre also jetzt,
Sünder oder
in Talmud ist das der Epikur, das ist normalerweise eben die Anhänger der epikurischen Philosophie. Das ist das Wort, das im Talmud dafür benutzt wird.
Ja, weil aber Maimonides ja ablehnt, gewisse Mitzvot einzuhalten. Er ist zum Beispiel absolut dagegen, diese sogenannten Chokim zu befolgen, weil er sagte, eine Mitzwa, die ich nicht verstehe, brauche ich nicht einzuhalten.
Aber das tatsächlich so gemacht hat, würde ich wagen zu bezweifeln. Aber hier für unsere Frage, es geht nicht darum, ob man ein oder anderes Gebot nicht einhält. Es ist sozusagen, wenn man Gott leugnet und die Tora leugnet, dann ist man raus sozusagen. Es ist klar, dass jeder mal das eine oder andere Gebot nicht einhält. In dem Sinne sind wir alle, machen uns mal schuldig, aber es geht um die Leugnung des Prinzips. Dann wird es kritisch. Solange man nur gewöhnlicher Sünder ist und ab und zu mal nicht das Richtige tut, kann man alles arrangieren. Aber kritisch ist die grundsätzliche Leugnung.
Gibt es auch ungewöhnliche Sünder?
Außerordentlich, der Gegensatz wäre außerordentlich vielleicht, nicht ungewöhnlich, sondern eben
ein außerordentlicher sagen, Sünder.
Gott nicht und da gibt es im Traktat Sanhedrin, da wird das behandelt, wer keinen Anteil an der kommenden Welt hat. Also sozusagen Leute, die aufgrund ihres Verhaltens oder ihrer Ungläubigkeit alles verspielt haben. Und da gehören eben auch die Epikuräer zu. Was nicht heißen muss, dass Gott das nicht vielleicht doch schließlich anders entscheiden wird, aber das ist... Und wie gesagt, letztlich andererseits wird ihnen nicht das Judesein abgesprochen. Das tut man dann doch nicht. Sondern technisch werden sie als Juden und ein Rabbiner würde sie verheiraten. Das sind Sachen, die man dann schon macht. Also sie werden nicht formal ausgestoßen. Kor.
Ja, über Sünde habe ich gestern auch noch in Lüneburg gesprochen, aber ich hatte eine andere Bemerkung. Wenn du sagst, ja, gibt es denn Atheisten, das würden wir in den Niederlanden nie sagen. Wir nennen jemanden, die Atheist ist, nichts, die nennen sich selber auch nichts. Also, aber das ist echt deutsch, habe ich auch in der ehemaligen DDR kennengelernt. Aber was ich wohl gehört habe, ist, es gibt Juden in den Niederlanden, die nicht in Gott glauben, also in der Ewige, aber wohl in die Synagoge gehen und wohl die Mitzwa tun, also und das, ja, so fühle ich mich manchmal auch. Ich weiß nicht, ob ich in Gott glaube. Ich weiß nicht, wer Gott ist und was der Ewige ist. Also, aber was ich weiß, weil was er will, so gesagt, er will, dass der Tora getan wird. Also die Gesetze.
Ja, es ist auch wirklich weniger die Frage sozusagen jetzt philosophisch zu überlegen, gibt es Gott oder nicht, sondern Gott als den Geber der Tora anzuerkennen. Und von daher ist es im Judentum durchaus möglich, zumindest sehr agnostisch zu sein, aber trotzdem die Tora zu halten. Und damit kann man eigentlich frommer Jude sein. Das ist durchaus möglich.
Und das hat man mir in den Niederlanden gelernt.
Ja, das wird bei Christen in dieser Form sicher nicht so passieren. Das ist einfach eine andere Struktur der Religion.
Ich versuche das mal zu erklären, wie ich das so selber erlebe. Also gut, aber...
Ja, ich denke, den Text von Elisa Klappbeck lassen wir fürs nächste Mal. Das beim nächsten Mal werden wir auch uns noch mit der Feier von Purim befassen und passt auch ein bisschen dazu. Also von daher können wir das da auch gut rübernehmen, denke ich. Der Text ist auch einigermaßen anspruchsvoll, von daher glaube ich, macht das keinen Sinn, wenn wir das jetzt in 2 Minuten machen. Wir sehen auch nochmal eine andere Sicht eben von einer Jüdin, die zweite Generation nach der Shoah ist, in Deutschland aufgewachsen ist, ist nochmal eine ganz andere Situation. Und da merke ich einfach, wie auch ich, wo ich hier in Israel sitze, einen ganz anderen Blick auf die Dinge habe, als sie das hat. Und ja, da können wir dann nächstes Mal mit anfangen. Ja, aber so in gewisser Weise werden wir uns dann so langsam von Amalek verabschieden. Aber ich glaube, wir haben gesehen, wie wichtig diese Thematik ist und wie unterschiedlich man sie sehen kann. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz nützlich, sich da ein bisschen auszukennen mit, um das auch als Hintergrund
zu sehen. Amalek geht mit.
Ja, loswerden werden wir ihn wohl nicht, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so viel über ihn reden werden. Aber ja, er taucht doch immer wieder auf. Gut, ich wünsche eine schöne Woche.
Dankeschön.
Gute Wahl. Richtig,
danke gleichfalls.
Wollen wir das Beste hoffen.